ein Stockwerk tiefer von hier steht heute, aber nur noch, weil es nachher immer mitgenommen wird, ein ganz besonderer Schatz. Ralfs Pizzaofen. Ralf, das wusste ich noch gar nicht, gell? Dass das ein ganz besonderer Schatz ist. Am Freitagabend haben sich die Leiter der Royal Rangers so in Leiterrunde getroffen, um das Jahr nochmal abzuschließen. Und die hatten dazu den Ralf und die Gabi gebucht. Die kann man nämlich buchen zum Flammkuchen essen. Ja, jetzt denkt ihr, Flammkuchen, das kennen wir ja alle, ja, das weiß man ja, das ist ja eigentlich auch was ganz Einfaches, kommt ja auch so von früher, ne, her, wo man, wenn man probieren musste, ob der Ofen heiß genug ist, dann hat man schon mal was so für die Knechte und Mägde gemacht, das war jetzt nichts Großartiges. Wenn ihr das denkt, dann habt ihr keine Ahnung, ja. Also, das Essen ging um 8 los und so irgendwann kurz nach 10 waren wir dann fertig mit dem Essen. Es gab einen Flammkuchen nach dem anderen, immer so auf großen Brettern serviert, in Stücke geschnitten, so dass du am Tisch stand, dass sich jeder ein Stück nehmen konnte. Am Anfang sitzt du dann auch da und denkst, naja, so ein kleines Stückle Flammkuchen, weißt du, das ist nicht viel, gell? Also das ist dann schnell weg, und wenn du dann noch Hunger hast, dann denkst du, es wird Zeit, dass der nächste kommt, ne? Also das ist eigentlich recht wenig, was man da abbekommen hat, wenn jeder am Tisch zugreift. Am Schluss weißt du nicht mehr, wo du noch Flammkuchen hinstecken sollst, weil echt total sappig, und es ist unglaublich, was man auf Flammkuchen alles drauf tun kann, ja. Also ich weiß nicht, ob der Ralf seine Geheimrezepte alle verrät, ja. Aber einer nach dem anderen kam und immer wieder noch was anderes drauf, und zum Schluss gab es noch Süße mit Pflaumen und mit Äpfeln und Zimt und alles. Also Wahnsinn, was Ralf uns da aufgetischt hat. Mein persönlicher Favorit war Gorgonzola mit Birne und Balsamico-Essig. Und wenn ihr denkt, das ist eine seltsame Kombination, ich sage euch, das ist richtig gut. Man muss bloß drauf kommen, dass man das überhaupt kombinieren kann. Ja? Wunderbar, sage ich euch. Ja? Und da könnte ich euch jetzt noch lang erzählen. Und wisst ihr, und wenn ihr jetzt alle langsam Hunger kriegt und euch das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr denkt, hoffentlich gibt es bald Mittagessen, dann habe ich meinen Zielzweck erreicht heute Morgen. Ihr merkt, da kann man ins Schwärmen kommen. Ja? Wenn einem was gefällt, kann man ins Schwärmen kommen. Bei mir passiert das öfters beim Essen. Das ist nicht überraschend. Vielleicht kennt ihr das auch irgendwoher. Schwärmen von dem, was einen begeistert. Und das möchte ich eigentlich gern mit euch heute Morgen auch ein bisschen tun. Aber nicht über Flammkuchen. Ja, das war jetzt nur so mein Einstieg. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, dann müsst ihr einfach den Ralf mal einladen, dass er kommt mit seinem Ofen. Genau. Sondern ich möchte gern mit euch über Jesus schwärmen und über das, was da noch kommt. Und wir sind mitten im Advent, und die Serie heißt auch Vorfreude, und wir haben uns darüber unterhalten, und was das hieß, dieses Kommen von Jesus damals und was er mitbringt. Aber Advent hat ja immer so noch eine Dimension, die auch weitergeht, die auch über dieses Historische hinausschaut und sich daran erinnert, dass wir heute immer noch im Advent leben. Und das so, wie damals die Spannung war, wann kommt endlich dieser verheißene Retter, so dass heute diese Spannung immer noch ein Stück weit erhalten geblieben ist, denn er kommt wieder. Das hat er uns fest versprochen. Und da kann man sich immer mal wieder auch dran aufhalten und dran freuen über das, was hier passiert. Und deswegen auch dieser Text heute Morgen von ganz zum Schluss. Dieser Text, der begeisternd endet mit dieser Zusage, ich komme bald. Und der Apostel, der gar nicht anders kann, als zu rufen, ja, Herr, bitte, komm bald. Ich bin der helle Morgenstern, sagt Jesus. Gebraucht damit ein altes Bild. Der Morgenstern, das könnte man ein bisschen Astronomie betreiben und wird dann ganz schnell feststellen, dass es den einen Morgenstern astronomisch gesehen überhaupt gar nicht gibt, sondern der Morgenstern ist zunächst mal immer der hellste Stern, der kommt, der zu sehen ist, bevor die Sonne aufgeht. Die meisten Monate des Jahres ist es auf der Nordhalbkugel die Venus. Also eigentlich gar kein Stern, sondern ein Planet. Aber der hellste Himmelskörper eben. Aber es ist nicht immer so. Manchmal ist die Venus sogar der Abendstern in bestimmten Monaten. Ja, dann kriegt ein anderer den Titel. Aber es gibt immer so einen hellen, der noch am deutlichsten zu sehen ist, bevor dann die Sonne langsam aufgeht. Der kriegt den Titel Morgenstern. Und der hatte schon immer für die Menschen eine besondere Bedeutung. Der Morgenstern, das war der Licht. Der, wenn der aufgeht, dann weiß man, jetzt ist die Nacht bald zu Ende. Jetzt kommt dann bald der Tag mit dem Licht der Sonne und dem vollen Licht. Übrigens mit diesem Titel Lichtbringer wird er dann in der Bibel auch immer wieder wird dann Bezug genommen. Im Neuen Testament meistens auf Jesus, Im Alten Testament ist der Lichtbringer dann unter Umständen auch ein ganz anderer. Da gibt es dann den Morgenstern, der ganz tragisch gefallen ist. Und den kennen wir dann zum Teil unter seinem lateinischen Namen für Lichtbringer. Der heißt Lucifer, heißt Lichtbringer auf Lateinisch. Da könnt ihr euch überlegen, wer das sein könnte. Aber im Neuen Testament kriegt Jesus diesen Titel. Ja, er ist der das Ende der Nacht einleuchtet. Und unter diesem Titel begegnet er uns hier am Ende der Offenbarung. Er nimmt diesen Titel selbst an, nimmt damit auch nochmal für sich in Anspruch, so der Erfüllung von diversen Prophetien zu sein, nicht zuletzt der aus dem 4. Mose 24 von Bileam. Das wisst ihr, das war der mit dem Esel da, ne? Der hat vorher gesagt, ich sehe einen, noch ist er nicht da, ganz fern erblicke ich ihn, er kommt bestimmt. Ein Stern geht auf im Volk der Jakobssöhne, der König steigt empor in Israel. Und dann redet er über die Feinde der Israeliten, die er besiegen wird und seine Macht, die er zeigen wird. Und er redet von dem Morgenstern, der aufgeht. Und Jesus sagt, ich bin der Morgenstern. Und er sagt, ich bin. Komme bald. Mit anderen Worten, die Nacht geht zu Ende. Da dürfen wir uns freuen. Aber Nacht gibt's klug, ja. Also ihr braucht bloß mal die Nachrichtensendungen einschalten, dann seht ihr, wie viel Nacht es auf dieser Welt gibt. Wie viel Dunkel es da gibt. Wie viele Dinge, die einem Sorgen machen können. Wie viele Dinge, die einem auch Grund zur Angst sein können. Wo man nicht weiß, wie das noch werden soll, wie es nicht weitergeht, wie viel Boshaftigkeit auf dieser Welt herrscht, wie viel Lieblosigkeit, wie viel Kriege, wie viel Not, wie viel Leid auf dieser Welt ist. Dunkelste, tiefste Nacht und dann das Wissen, die Nacht hat ein Ende. Er kommt, der Morgenstern. Und da sind wir hier in so einer ganz interessanten geschichtlichen Situation. Wir als Volk Gottes in der Zeit des Neuen Testaments, wo wir ja mit dazugehören, denn wir haben diese zweimal Advent, den ersten, als er kam und den zweiten, als er kommt. Und man wird immer wieder feststellen, dass da so eine Spannung besteht zwischen den beiden. Die Propheten des Alten Testaments, die da nur vorausgeschaut haben in so einzelnen kurzen Einblicken, die Gott ihnen gibt, für die war das noch so ein großes Rätsel, dass die das in der Regel gar nicht auseinanderhalten konnten, dass er zweimal kommt. Das wissen wir heute ein Stück mehr. Hinterher ist man immer schlauer, ne? So ist es da auch. Und wir werden feststellen, dass ganz viele Dinge, dass sie sich in so einer Spannung bewegen. Ganz viel von dem, was er bringt, dieser Morgenstern, das ist ein Stück weit schon da. Ne? Also Jesus kommt ja auch und sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Ja? Und doch gibt es immer noch ganz viel, was eigentlich erst noch kommt, worauf wir noch warten, so die Erfüllung dieses Ganzen. Die zwei Dinger, die hängen zusammen und die bringen uns in so eine Zwischenzeit, wo wir damit leben müssen, dass manches schon da ist und doch noch nicht richtig. Und so ist es auch mit dem Ende der Nacht. Es ist angebrochen. Damals, vor 2000 Jahren in Bethlehem. Aber wenn man die 2000 Jahre dazwischen anguckt, oh, wie dunkel war es da noch manchmal. Und wie dunkel ist es heute noch manchmal. Und da bleibt dieses Versprechen. Er kommt, der Morgenstern. Und dann wird die Nacht wirklich ein Ende haben. Ich möchte gern schwärmen mit euch von dem, was da auf uns zukommt. Und einfach so ein paar große Stichpunkte nochmal rausstellen. Ich weiß, das wisst ihr alles, aber wisst ihr, das tut so gut, das wieder neu sich dran zu erinnern, auf was wir zugehen, was da noch kommt und was Gott uns versprochen hat. Einfach noch mal so ein paar große Leuchtzeichen für das Ende der Nacht. Er kommt und er macht alles neu. Alles. Alles das, was jetzt schlecht ist, was kaputt ist und zerstört an dieser Welt, die Gott ja mal gut geschaffen hat, die wirklich so sein Meisterstück war. Und die Sünde zerstört hat mit all ihren tragischen Folgen. Alles das macht Gott neu. Er setzt ein Ende an all das, was fehlerhaft ist, was unvollkommen ist, was Leid verursacht, was tragisch ist, diese Dinge hervorbringt auf dieser Welt. Man wird nicht mehr trauern müssen. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Es wird kein, ach, ich lese es euch einfach. Da heißt es ein Kapitel vorher, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst, ihr Gott, wird bei ihnen sein und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und dann sagte der, der auf dem Thron saß, gebt acht, jetzt mache ich alles neu. Und zu mir sagt er, schreibt dieses Wort auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Alles neu. Und ich denke, da gibt es genug Grund, dankbar zu sein und sich darauf zu freuen. Und das kann einem so richtig das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, wie das uns Vorfreude macht, wenn wir über ein gutes Essen hören und wissen, das gibt's jetzt bald. Gott macht alles neu. Und er kommt bald, um das zu tun. Zweitens, er gibt uns Anteil am ewigen Leben. Das ist ein Stück weit, ist es in diesem Text schon angedeutet, weil es ja ein Stück schon in Erfüllung gegangen ist. Ja, wenn hier diese Einladung kommt, wer durstig ist, der soll kommen und von dem Wasser des Lebens trinken, er bekommt es geschenkt, dann geht es ja zurück auf das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat. Das hat er vorher schon angekündigt, ne? Da fällt einem sofort Johannes 4 ein, der Text, wo er mit der samaritischen Frau am Brunnen sitzt. Und wo er sagt, ich kann dir ganz anderes Wasser geben, als du da aus diesem Brunnen schöpfst. Lebendiges Wasser. Wer von dem trinkt, der wird nie mehr Durst haben. Ein Stück weiter sagt er bei einem großen Fest, sagt er, oh, wer von mir trinkt, den wird nie mehr dürsten. Dem gebe ich so viel Wasser, dass es von ihm fließt wie Ströme. Davon redet er, von dem Heil, von dem ewigen Leben, das er für uns hat. Und dieses ewige Leben, das kann man ja hier und heute schon bekommen. Das kann man ja hier und heute schon anfangen zu leben. Denn ewiges Leben hat ja nicht bloß die Idee, dass es zeitlich unbegrenzt ist, sondern dass es ein Leben ist, das Qualität aus der Ewigkeit bekommt. Dieses Leben kann Gott heute schon in dir beginnen. Das beginnt er, wenn du zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich möchte nicht mehr allein leben, ich möchte mit dir leben, fang du mit mir an. Und doch ist ein großer Teil dessen, was das wirklich heißt, uns noch lang verborgen. Leben hier ist eben nicht ewig, es hat auch nicht immer diese Ewigkeitsqualität, es ist immer noch voll von Sorgen und Trauer und Schwierigkeiten und es geht zu Ende, also nichts mit ewig. Aber dann kommt Jesus und dann weckt er die Toten auf und dann holt er die zu ihm gehören, für immer in dieses ewige Reich Gottes, wo es keine Klage und kein Leid und keinen Tod mehr gibt. Dann werden wir für immer bei ihm leben in dieser Stadt, und das müsst ihr einfach mal lesen hier, Offenbarung 21 und 22, wie herrlich er das beschreibt, diese Stadt. Da gehen ja selbst dem Johannes die Bilder aus, die man noch verwenden könnte, um das zu beschreiben, wie großartig das wird. Dann fängt eigentlich das wahre Leben erst an. Und er gibt uns Anteil daran. Da kommen hier Bilder in diesem Text, den wir heute Morgen gelesen haben. Bilder vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt. Die Bäume des Lebens, die stehen dann in dieser Stadt, in diesem Bild, am Strom des Lebens, der vom Thron Gottes her fließt. Und da kommen ganz alte Bilder zurück. Bilder vom Anfang der Bibel. Als noch alles in Ordnung war, als Gott die Welt schafft und den Menschen schafft als seinen Freund und als er diesen wunderbaren Garten schafft und den Menschen hineinsetzt und mitten im Garten steht der Baum des Lebens. Und die Menschen haben ungehinderten Zugang zu diesem Baum. Das ist so ein Aspekt der Geschichte, den manche dann immer durcheinander bringen, weil dann gibt es ja die Schlange und die Frucht und alles, was man nicht essen darf. Und ihr habt die Geschichte so irgendwo im Hinterkopf, ja? Und die meisten fällt dann immer nicht ein, dass es da noch einen zweiten Baum gab. Der hieß der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und das war der einzige Baum, von dem Gott nicht erlaubt hatte zu essen. Das klingt dann ein bisschen hart immer, aber man darf nicht vergessen, wie viele andere Bäume es drumherum gab, wie viel Fülle es gab. Unter anderem den Baum des Lebens. Und dann lassen sich die Menschen überreden, doch ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie tun das eine, was nicht erlaubt war, und essen von diesem Baum. Und die Geschichte endet tragisch damit, dass Gott sie vertreibt aus diesem paradiesischen Garten und dass er seinen Engel mit flammendem Schwert davor stellt, mit einer interessanten Begründung, damit sie jetzt nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Das ist die Begründung, warum Gott seinen Engel davor steht. Und seither war es nichts mehr mit Baum des Lebens. Der taucht dann auch in der ganzen biblischen Geschichte nicht mehr auf, bis zu dem Moment, als Gott dem Johannes den Einblick schenkt in das, was da mal kommen wird. Und da sieht er diese große Stadt und mittendurch fließt dieser Strom des Lebens vom Thron Gottes. Und zu beiden Seiten des Flusses, also überall frei zugänglich, stehen Bäume des Lebens, sodass jeder zugreifen kann. Gott gibt uns Anteil am ewigen Leben. Und das alles sind nur Bilder noch für was, was viel größer und herrlicher ist, was keiner wirklich noch erfassen kann, was das heißt in seiner ganzen Fülle. Aber man kann sich schon drauf freuen. Gott gibt uns Anteil am ewigen Leben. Und dann drittens, er selbst wohnt bei uns. Einer der schönsten Aspekte der Beschreibung dieser neuen Stadt, die Gott hat für sein Volk, das lautet folgendermaßen: Einen Tempel, schreibt Johannes, sah ich nicht in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist selbst ihr Tempel und das Lamm ist mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. Gott wohnt mitten unter den Menschen. Das war es, was im Kapitel vorher schon hieß. Die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er selbst wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Gott ist da. Das geht noch weit über das hinaus, was wir als Bild im ersten Kapitel der Bibel sehen, was damals war, als Gott immer mal wieder zu Besuch kam und die Gemeinschaft miteinander hatten. Hier wohnt Gott direkt bei den Menschen. Frei zugänglich, für jeden erfahrbar, einfach immer da. Völlig ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Herrlichkeit bei ihm. Er selbst wohnt bei uns. Da kann man sich drauf freuen. Das hat auch schon angefangen mit Jesus. Gott ist jetzt schon da in meinem Leben. Durch seinen Heiligen Geist wohnt er in mir. Er ist bei mir jeden Tag. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es gibt so Momente, da vergesse ich das immer wieder. Da fällt mir das ganz schön schwer, ihn wahrzunehmen, wenn es schwierig wird, wenn ich mich allein fühle, wenn ich frage, wo ist denn Gott jetzt? Da hat mein begrenzter menschlicher Verstand einfach manchmal auch Probleme damit, dass man diesen Gott nicht sehen kann. Wenn der jetzt neben mir stehen würde, ach, wie einfach wäre das, aber dann ist er nicht da und ich frage mich, ist er denn wirklich jetzt irgendwo? Wenn ich ihn nirgends sehe und nirgends wahrnehme, jetzt gerade, Gott ist da, das hat er versprochen. Und doch hat es noch seine Grenzen. Eines Tages wird es keine Grenzen mehr haben. Eines Tages werden wir ihn sehen. Eines Tages werden wir dort sein, vor seinem Thron. Sein Licht wird alles erhellen. Und es wird keine Fragen mehr geben. Es wird keine Zweifel mehr geben. Es wird keine Momente mehr geben, wo ich mich frage, hat Gott mich jetzt vergessen? Ist er überhaupt da, wo meine Zweifel größer sind als mein Glaube? Ich werde ihn sehen und ich werde wissen, Gott ist bei mir. Und ich werde daraus leben, aus der herrlichen Tatsache, dass von ihm alles kommt, was ich zum Leben brauche. Besser, schöner, genialer geht es nicht mehr. Der Morgenstern geht auf. Die Nacht hat ein Ende. Und alles, was uns jetzt stört, alles, was das Bild jetzt trübt, wird verwandelt in pure, klare, ungetrübte Herrlichkeit. So genial wird das mal sein. Und dann steht Jesus da und er steht vor diesem Johannes und er sagt ihm nochmal zu, als letzte Zusage der Bibel, ja, ich komme bald. Und ich kann den verstehen, den Johannes, dem dann nichts mehr einfällt zu sagen, als diesen sehnlichsten Wunsch, die größte aller Hoffnungen, das eine, worin sich alles zusammenfasst, was ich mir hoffe und wünsche. Ja, komm bald, Herr Jesus. Das wird so großartig, das wird so herrlich, das wird so unbeschreiblich, dass es nichts Schöneres gibt, als wenn er bald kommt, so bald wie nur möglich. Advent. Vorfreude und der sehnliche Wunsch, Jesus, das komm bald, lass die Nacht zu Ende gehen und deine Herrlichkeit scheinen. Wir beten, Jesus, was soll man da noch sagen? Ich sag's einfach nochmal, komm bald. Ich freue mich drauf. wenn du kommst. Das wird großartig, das wird herrlich. Und durch deine Gnade darf ich dabei sein. Durch deine Gnade darf ich Anteil daran haben, wenn du kommst und alles verwandelst und alles neu machst. Wenn all das Böse verschwindet, wenn es kein Leid und keine Tränen mehr gibt und keinen Tod, da werde ich dabei sein. Wenn du diese großartige neue Zukunft, diese neue Stadt für uns öffnest, wo es Herrlichkeit gibt, wo es ungetrübtes, echtes Leben gibt, wo dein Strom des Lebens fließt und die Bäume des Lebens stehen, wo du da bist, in deiner Gegenwart, da werde ich sein dürfen. Das darf ich jetzt schon und da bin ich dir immer wieder unglaublich dankbar, aber das wird noch viel schöner und viel größer und viel herrlicher sein und ich freue mich drauf, Jesus, und ich sehne mich danach und ich sage, ja Herr, komm bald und sei bei uns, Herr. Amen. Amen. Lasst uns ihn loben, lasst uns ihm Antwort geben und lasst uns ihn jetzt schon preisen für das Gute.